Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. In der heutigen Ausgabe, die sich eher zufällig ausschließlich englischsprachiger Literatur widmet, beleuchtet Irmgard Lumpini das vor Zeiten schon einmal von Herrn Falschgold vorgestellte Werk The Plot Against America von Philip Roth von einem etwas anderen Blickwinkel. Und wir stellen in einer speziellen Rubrik, was wir sonst noch lesen, 5 Bücher vor, bei denen es irgendwie nicht zu ausgewachsenen Rezensionen gelangt hat, die jedoch nichtsdestotrotz fast gänzlich zu empfehlen sind. Zunächst jedoch bespricht Herr Falschgold The Ascent of Money, vom Aufstieg des Geldes von Niall Ferguson. Je nach Geschichtsschreibung im Jahr 2 oder 3 der großen Finanzkrise lässt sich ausmachen, dass auch diese wieder ihre Gewinne hat. Die Rede ist im Gegensatz zur allgemeinen gedankenfreien Empörtheit nicht von den Bankern, dass diese unbeschadet aus jeder Krise gehen, ist selbstverständlich. Der Croupier am Roulette-Tisch hat einen Arbeitsvertrag, der ihm ein Gehalt zusichert, das im Verhältnis zum verspielten Geld mikroskopisch ist, und der gelegentliche Jeton Trinkgeld, den er erhält, wenn er den Stammspielern gewogen ist, macht die Sache angenehm, aber wieder im Verhältnis zum Kontostand des Arbeitgebers nicht wirklich skandalös. Auch der bankvorstehende Casinobesitzer ist kein Gewinner. Wenn in seinem Glaspalast die Neonröhren ausgehen, wird er nicht gerade von Sozialhilfe leben müssen, aber im Verhältnis zu den Jahren im Licht kann er nicht von Erfolg reden, wenn er sich gierig noch schnell eine Abfindung sichert, die im einstelligen Bereich dessen liegt, was er sonst verdient hätte. Vergessen wird von Kritikern, die netto nicht von brutto unterscheiden können, gerne, dass Spezialisten bezahlt werden, die ob der Gehaltssumme nicht die sympathischsten Zeitgenossen sein mögen, aber im Gegensatz zu ihren schäumenden Kritikern ihr hochkomplexes Arbeitsgebiet zumindest in ihrem Teilbereich überschauen. Nein, der Gewinner der derzeitigen Krise ist der interessierte Zuschauer. Tief versunken in den Sesseln vor der Tagesschau oder auf der vordersten Stuhlkante sitzend, gebannt starrend auf die emotional deutlich schmissiger aufbereiteten Bilder von NTV und Co., bekommt man in Realtime ein Schauspiel geboten, ein Epos aus einem unbekannten Land mit exotischen Schauplätzen, London, New York City, Hongkong, mit unvorstellbaren Weiten, 1, 10, 100 Milliarden, 1 Trillion Dollar, rasanten Schnitten von nächtlichen Sitzungen, in denen Regierungschefs und Finanzminister mal eben Schecks in 10-stelliger Höhe über den Tisch schieben, kurz vor der Eröffnung der Tokioter Börse nachts um 2, Schnitt New York, Banker, die früh um 9 mit Kartons ihren Arbeitsplatz räumen, in den Porsche steigen und überlegen, wovon sie ihre monatliche Ratenzahlung für das Haus in den Hamptons bezahlen sollen, mit richtigen Schurken, die mit Galapartys und milliardengroßen Scheckreitereien Millionen Anlegern das Konto leer räumen, und Protagonisten von komplexem Charakter, Bankern, die zu Finanzministern werden und Finanzminister, die davon träumen, mit der Kavallerie die Schweiz zu überrennen. Mit TV-Kommentatoren, die sich lächerlich machen, indem sie innerhalb von Wochen, Tagen, ja manchmal einer einzigen Sendung komplett konträre Ansichten von sich geben, und mit Geschichtenerzählern, die jahrelang schon recherchieren, wie das passieren konnte, was soeben geschieht, die kluge Reportagen filmen und Bücher schreiben über Geschichten vom Geld. Um ein letzteres solches geht es in dieser Rezension. Niall Ferguson, Historiker, Brite, besser Schotte, lebt und lehrt schon seit langen Jahren in den USA, dem Epizentrum des Krisenbebens, und hatte das feine Händchen, sein Werk The Ascent of Money, vom Aufstieg des Geldes, lange vor der Finanzkrise zu beginnen, was dem Buch die Objektivität lässt, und im November 2008 zu beenden, was ihm Grund gab für ein ausführliches Vor- und Nachwort und, man kann vermuten, auch das letzte Kapitel From Empire to Chimerica als Wortspiel auf Chimäre ist erst in den letzten Monaten entstanden. Somit ist The Ascent of Money der ideale Opernführer für das derzeitige Drama, das irgendwie niemanden persönlich so zu tangieren scheint, wie es ihm der Anchorman weiszumachen sucht. Auf 450 Seiten erzählt Ferguson in unprofessoralem Ton Geschichten durchwoben von dem Ding, das als simples Hilfsmittel begann, um Ernteeinkünfte mit Viehherden besser verrechnen zu können und heute fast allen Menschen fast alles auf der Welt ist. Dabei hält sich Ferguson nicht lange bei der Folklore um die ach so vielfältigen Dinge auf, die Geld sein können. Tontafeln, Muscheln, Münzen, Scheine, nichts, so ungefähr lautet die Aufzählung kurz im ersten Kapitel. Und schnell lernen wir, was Geld alles nicht ist. Oder wie Ferguson es mit seinen eigenen Worten in der US-TV-Satire-Show The Colbert Report mitten in der Wirtschaftskrise Ende letzten Jahres sagt.
I mean, this is money. You've probably seen that before.
Yeah, that's George Washington. That's a dollar bill.
You could have sex with him, but he's dead. Yep. So
All right.
Think of money this way,
okay.
Stephen. Don't forget to give me that back at the end.
I will not forget.
It is a means of exchange, so you can exchange it for whatever you want, and it's a unit of account, so you can count up how much money you have in terms of dollars. But I prefer to think of it as a relationship. It's a relationship between a creditor and a debtor. Between somebody who lends money and somebody who borrows it. And it doesn't need to take that form. It doesn't need to be a bit of paper.
Wait a second, we're having a problem right now. No one will lend anybody money.
Yeah.
So doesn't that mean that there is no money?
Well,
if no one will lend money, then money itself doesn't exist by your logic.
Well, in some ways that's true because a lot of money doesn't take that form at all. It's in banks and it's invisible. About half the money supply.
Invisible money?
It is invisible. It is.
How do you know if someone steals it?
Well, this is the point, because money relies heavily on trust. That's why the word credit has its roots in the word.
Okay, I like money, but I don't like trusting people.
Yeah, but you see, but Stephen, you trust your bank, and it tells you, I don't know how much money you've got in the bank, but it tells you it's there. But I have bad news for you, it's not. Most of it is not there. They've lent it to other people.
What do you mean?
Do you see? Okay,
can I get it back?
Well, yes, you probably can, but if everybody asks for their money back at once from the bank, then there'll be a problem.
Well, not everybody. I just need mine.
Yeah, you're fine. So if you want money out of the bank, you take your little plastic card, mm-hmm. you go to a hole in the wall.
Yeah.
At that point, the money's not visible. It only becomes visible.
Wait, are you at a gay porn shop? What about a hole in the wall are you talking about?
So you call them ATMs.
Yes, yes,
I'm one of the hated British.
Yes, yes,
so
yes.
Do you
ever meet a squirrel, by the way?
Never.
Never? Okay. Never. Good to hear.
No, but I'll try.
Okay.
I'll try if you insist.
Mm-hmm.
Nope. So the point I'm trying to make, Stephen, is that most money isn't actually visible. When we talk about the money supply, this is only a fraction of it. The banknotes are only a fraction of it. Most of it is in bank accounts, not visible. And the truth is, it's
not visible.
What
about gold? Like, what about like Fort Knox? Yeah. Is this backed up by anything?
Well,
does this represent gold?
No, not since the early 1970s.
So why is it worth anything?
Because you believe it is. Because, well, really, it's credit, it's your belief in that signature. It says Henry Paulson, he's the Treasury Secretary, not for much longer. Listen, it says, this note is legal tender for all debts, public and private. And you believe that, and so do the people who accept these notes when you pay for things. That's how money works. It's basically trust. This is actually intrinsically only worth a few cents. It's just a little piece of paper. But you believe in it, and so do the people who accept this money.
Und aus dieser Konsequenz, dass Geld das Vertrauen ist, welches man in es setzt, lassen sich fast alle Ausbildungen der modernen Finanzökonomie ableiten. Das Bankenwesen an sich, Staatsbanken und Verschuldung, Devisenhandel, das Versicherungswesen, das mit Renten und Lebensversicherungen beginnt und damit endet, dass man heute alles, was man meint, statistisch in den Griff zu bekommen, versichert, die Immobilienwirtschaft und der Häuserboom bis zum großen Crescendo, wenn in fast allen diesen Bereichen Dinge falsch gemacht werden und es zum Perfect Storm der derzeitigen Finanzkrise kommt. Die Ursprünge einiger der genannten Teile der Finanzökonomie werden für den Leser durchaus überraschend sein. So erklärt Ferguson anhand Shakespeares Der Kaufmann von Venedig das erstmalige Auftreten des Staates als Schuldner, zurückgehend auf die permanenten Kriege im 14. Jahrhundert zwischen den jetzt norditalienischen Handelsstädten wie Florenz und Venedig, die hauptsächlich von Söldnern geführt wurden, die selbstverständlich bezahlt werden wollen. Daraus ergab sich, dass welcher Stadtstaat über die meisten finanziellen Reserven verfügt, sich die beste Armee leisten kann, weshalb diese Staaten Schuldscheine mit einem festen Zins an ihre Bürger ausgaben, einzulösen, garantiert nach einem Ende einer festgelegten Laufzeit gegen Geld und Zinsen. Geboren war die Staatsanleihe oder auch Rente, denn viele Bürger dieser Städte nahmen die Anleihen gerne an, um sie im Alter in Cash zurückzuverwandeln, denn dass der Staat als Gläubiger pleite geht, galt als unwahrscheinlich. Da man einen Schuldschein aber nur einlösen kann, wenn der Gläubiger, hier also der Staat, noch existiert, sprich er aus einem Krieg erfolgreich hervorgeht, schwankten, trotz staatlich zugesagten Zins, der Wert dieser Staatsanleihen, je nachdem, welcher Anleihe ausgebender Staat soeben die Oberhand im Kriege hat, und wo es Schwankungen im Wert gibt, gibt es Leute, die die Nerven haben und Leute, die diese verlieren, um ihre Rente bangen und ihren Staatsschuldschein lieber an einen Privatmann mit Verlust verkaufen, als zu warten, dass sie diesen im Alter bei einem Staat einlösen können, der vielleicht schon nicht mehr existiert. Geboren war der Rentenmarkt. Und gleichzeitig die Verflechtung von staatlichen Schulden und privaten Gläubigern, die wir heute wieder in ihrer extremen Ausbildung sehen, wenn private Banken scheinbar Staaten unter Druck setzen können, ihnen den Rettungsschirm aufzuspannen. Und, nicht zu vergessen, wurde damit die Information als Quelle von Reichtum geboren, denn das Erreichen der Nachricht vom Ausgang der entscheidenden Schlacht entschied über Gewinn oder Totalverlust. Ausgehend von den eben genannten Ereignissen im Norditalien des 14. und 15. Jahrhunderts entwickelt sich im Buch sehr stringent und einleuchtend dargestellt ein Bild vom Aufstieg des Geldes. Gewarnt vor der Volatilität sicher geglaubter Staatsanleihen vertrauten Anleger nach und nach nur Staaten mit Reserven in der Schatzkammer, Gold, bis Spanien in Südamerika unvorstellbare Mengen desselben fand und sich für unendlich reich hielt, bis es merkt, dass durch den Überfluss des Edelmetalls ihre Währung an Wert verlor, ihnen keiner mehr gegen Münzen Waffen verkauft und sie den Krieg gegen England verlieren, weil dieses heimlich die Goldreserven in ganz Europa aufkauft. Geschichten werden erzählt von wenig bekannten Personen der Weltgeschichte, wie einem schottischen Auswanderer am Hof Louis Quatorze, der Frankreich mehrmals an den Rand des finanziellen Zusammenbruchs bringt, indem er Aktien auf Baumwollgewinne in den amerikanischen Kolonien ausgibt und bei drohendem Desaster seinem Einfluss am Hof wie unter Politikern ausnutzt und seine riskanten Geschäfte zu retten hofft, indem er die gesamte Geldmenge Frankreichs zu kontrollieren versucht. Ferguson wirft ein Licht auf Mythos und Realität des Einflusses der Bankiersfamilie Rothschild auf die weltgeschichtlichen Ereignisse in Europa und Amerika des 18. bis 20. Jahrhunderts, war es doch diese, die die eben genannte Goldaufkaufaktion im Auftrage Englands ausführte und damit den Grundstock für Reichtum und vor allem politischen Einfluss legte. Selbstverständlich beleuchtet Ferguson dabei den Antisemitismus in Finanz wie Allgemeinpolitik, wirft aber im Laufe des Buches auch Schlaglichter auf vier weniger bekannte Personen, wie zum Beispiel einer Gruppe Chicagoer Ökonomen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die ihre Theorien über die Staatsverschuldung, deren Auswirkungen und deren Bekämpfung ausgerechnet als Berater und Minister im Chile Pinochets austesten und dabei 1980, mitten in der Diktatur, den Grundstein für ein bis heute weltweit nachgeahmtes Rentenversicherungssystem legen, das gleichzeitig die Staatsverschuldung im Zaum hält. Dabei hält sich Ferguson nur in Nebensätzen an der Moralität der handelnden Personen auf. Ferguson ist als komplett im Kapitalismus sozialisierter Schriftsteller beschreibender Realist, kein Ideologe. Für den kritischen Leser ist The Ascent of Money damit natürlich kein Buch übers Geld, sondern eines über den Kapitalismus. Für den Leser jedoch, der sich bei der Erwähnung des Begriffs Realpolitik nicht mit dem Kissen über dem Kopf ins Bett legt, ist es äußerst wohltuend, eine Geschichte des Geldes ohne Belehrungen und pflichtbewusst kritisches Hätte und Könnte zu hören. Aber selbst wer zu Beginn darauf besteht, den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus in der Geschichte vom Aufstieg des Geldes beachtet zu wissen, könnte das nach dem Lesen des Buches anders sehen, denn der Autor macht überzeugend klar, dass zumindest was das Geld, den Hauptakteur der Ökonomie der letzten 5000 Jahre betrifft, dessen Wirkung und die sich daraus ableitenden Mechanismen in beiden Gesellschaftsformen die gleichen sind. Geld ist Vertrauen und es hat man oder man hat es nicht in beiden Wirtschaftssystemen. Die in dieser Rezension zeitbedingt etwas lose Aufzählung von Ereignissen und Personen sind, wie schon erwähnt, im Buch deutlich stringenter miteinander verbunden. Der Aufstieg des Geldes vom Zählmittel über den privaten Leihmarkt, über den staatlichen Schulden- und Rentengeber zum privaten Versicherer, zum staatlichen Versicherer wird von Ferguson nie verlassen. Man erhält ein kompaktes Bild von den Zusammenhängen, in dem wir miterleben, was funktionierte, was schiefging, wie man sich behalf, wenn es schiefging, wie neue Institutionen und Methoden entwickelt wurden, bis wir bei dem heutigen Instrumentarium angelangt sind, das uns nun wieder im Stich zu lassen scheint. Was der neuen Erkenntnissen offene Leser am Ende des Buches in der Hand hat, ist ein Überblick, der ihm hilft, das Spektakel, die Akteure und deren Handlungen besser zu verstehen als die empörte Journalie oder der wahlkämpfende Politiker. Er wird zwar moralisch kurz zusammenzucken, wenn man keine 3 Milliarden für Kindertagesstättenplätze hat, aber 30 Milliarden für eine Bank, die bis vor einem Jahr keiner kannte, aber er wird ein Gefühl dafür bekommen, was schiefgehen könnte, wenn Leute wie Bernanke, Geithner oder Steinbrück die Geschichte vom Aufstieg des Gelds nicht kennten und dem moralischen Zucken nachgeben würden. Dank Niall Fergusons The Ascent of Money wird man beginnen, diese Protagonisten, die oft so seltsam kalt denken, reden und handeln, einen Hauch sympathischer zu finden.
Philip Roth, The Plot Against America. Im Unterschied zu Dystopien wie 1984 von George Orwell oder The Man in the High Castle von Philip K. Dick entwickelt sich Philip Roth's The Plot Against America langsam aus realhistorischen Gegebenheiten und Ereignissen, deren Auswirkungen verfremdet werden und die aufgrund einer annehmbaren Wahrscheinlichkeit eine extrem beklemmende Wirkung erzielen. Herman Roth, Versicherungsvertreter, 39, dessen Frau Sandy, sein 12-jähriger Bruder mit einer großen Begabung fürs Zeichnen und sein Vetter Alvin. Dies ist die Familie des 8-jährigen Philip Roth, der in The Plot Against America eine alternative Geschichtsschreibung und gleichzeitig eine fiktive Autobiografie vorlegt. Angesiedelt ist das Ganze in Newark in einem überwiegend jüdisch geprägten Stadtteil. Auch dies die reale Herkunft Philip Roths, war er, wie sein alter Ego im Buch, 1940 8 Jahre alt. Die alternative Geschichtsschreibung The Plot Against America behandelt den Zeitraum zwischen Juni 1940 und Oktober 1942 und die Beklemmung hält an, da das überraschende Ende der fiktiven Historie wenig überzeugend erscheint. Dazu später mehr. 1940 stehen Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Franklin D. Roosevelt ist, im Buch wie in der realen Geschichtsschreibung, der Kandidat der Demokraten. In Europa hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Gegen die Unterstützung Roosevelts für Großbritannien, die im Widerspruch zur bisher postulierten formalen Neutralität der USA stehen, formieren sich Bewegungen wie das Komitee America First, das eine isolationistische Haltung, also eine Enthaltung in dem als europäisch empfundenen Zweiten Weltkrieg propagiert. Zum einen ist dies den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg geschuldet, zum anderen befürchten die Unterstützer von America First, unter ihnen so Prominente wie Sinclair Lewis oder Walt Disney, dass ein Kriegseintritt das durch die Weltwirtschaftskrise noch stark geschwächte Land weiter schädigen könnte. Ein anderer Grund für die Haltung des America First Committee war eine, wenn auch selten offen ausgesprochene, Billigung und teilweise sogar Unterstützung der Ideen Hitlers. Hier seien der bekannte Antisemit Henry Ford oder der durch den ersten Non-Stop-Atlantik-Überflug sehr populär gewordene Charles E. Lindbergh genannt. Und hier beginnt die Fiktion. Charles E. Lindbergh wird überraschend zum Kandidaten der Republikaner nominiert und gewinnt entgegen allen Voraussagen in einem Erdrutschsieg. Lindbergh, der auch in der realen Geschichte einen Orden Nazi-Deutschlands, einen goldenen Adler, verziert mit 4 kleinen Hakenkreuzen erhielt und Adolf Hitler wiederholt öffentlich lobte, kann aufgrund seiner Reden und öffentlichen Meinungsäußerungen zu Recht als Antisemit bezeichnet werden. Auch seine Frau, Anne Moore Lindbergh, veröffentlichte wiederholt antisemitische Schriften. Zurück zur Wahl. Der fiktive Rabbi Lionel Bengelsdorf, der später mit der Familie Roth in verwandtschaftliche Beziehungen eintritt, indem er Philips Tante Evelyn heiratet, hat an diesem Wahlerfolg einen großen Anteil. Im Vorfeld waren die freundschaftliche Haltung Lindberghs den Nazis gegenüber und seine antisemitischen Überzeugungen Gegenstand harscher öffentlicher Kritik gewesen und niemand hätte an einen Wahlsieg Lindberghs geglaubt. In einer vielbeachteten Rede, die in Roths Familie hitzig diskutiert wird, erklärt Rabbi Bengelsdorf, dass Lindberghs Beziehungen zu Nazi-Deutschland den Zweck gehabt hätten, Erkenntnisse zur Stärkung und zum Schutz des demokratischen Amerika zu sammeln. Vetter Alvin erkennt, dass Rabbi Bengelsdorf Lindbergh damit auch für Personen wählbar macht, die ihm aufgrund seiner antisemitischen Haltung entgegenstanden. Philip Roth bedient sich hier, wie auch an vielen anderen Stellen des Buches, Erscheinungen des klassischen und modernen Antisemitismus. Jüdische Kronzeugen sind für Antisemiten und ihre Überzeugungen beliebt. Erlauben sie es ihnen doch, ihre verabscheuenswürdigen Haltungen als wahr und begründet, da aus jüdischer Sicht gleich, darzustellen. Erinnert sei hier an den streng antizionistischen Wiener Moshe Friedman, der sich selbst Rabbi nennt und der unter anderem während der von Ahmadinejad initiierten sogenannten Holocaust-Konferenz in Teheran 2006 den Holocaust leugnete. Ein anderer ist Norman Finkelstein, der Autor des weltweiten Bestsellers und damit durchaus von der Mehrheitsgesellschaft akzeptierten Buches »Die Holocaust-Industrie«, welches in Nazikreisen wie folgt gefeiert wurde. Diese Finkelstein ist wie eine von Rommels Panzereinheiten, die durch die feindlichen Linien gebrochen sind, und nun Verwüstung schafft, indem sie die Unterstützertruppen der Holocaust-Industrie abknallt und die Munitionslager des jüdischen Hollywood-Ramisches in die Luft sprengt und Chaos, Angst und Hoffnungslosigkeit verbreitet, wo immer er auftaucht. Dieses Zitat stammt von Ingrid Riemland, der Ehefrau des Holocaust-Leugners Ernst Zündel. Zurück zum Plot Against America. In einer brillanten Vermischung von in der Mehrzahl realen Personen, deren Lebensläufe teilweise fiktive Elemente erhalten oder ab einem bestimmten Zeitpunkt umgeschrieben werden, und einigen fiktiven Protagonisten, der Familie Roth, die nun aber durch das alte Ego Philip Roths nunmehr nicht mehr ganz fiktiv ist, entwickelt sich eine erschreckende Dystopie, die durch die Augen des Achtjährigen gefiltert wird. Durch die Wahl Lindbergs zum Präsidenten spaltet sich die Familie. Während Thurman und seine Frau Lindberg feindlich gegenüberstehen, erliegt Evelyn, die Tante Philips, der Faszination Lindbergs und arbeitet zusammen mit Rabbi Bengelsdorf für die Organisation Just Forks, die Programme entwickelt, um jüdischen Jugendlichen die Kultur der Scholle näher zu bringen. Nachdem Sandy, der ältere Bruder, für einige Wochen auf dem Land verbracht hat, ist er tatsächlich der Familie entfremdet. Er wiederholt die Ideen seiner Tante Evelyn, nach der den Juden eine Städtelmentalität unterstellt wird oder diese als Ghetto-Juden bezeichnet werden, die die Juden in den Ideen des Mittelalters verortet und insgeheim Amerika ablehnen ließe. Den radikalen Gegenpart in der Familie stellt Vetter Elvin dar, der sich nach Kriegsbeginn in Europa für die kanadische Armee meldet und später, ein Bein amputiert, desillusioniert zurückkehrt. Inmitten dieser Pole findet sich Philip Roth, der bis zum Beginn der Ereignisse eine behütete Kindheit hatte und dessen Interessen vorrangig seiner Briefmarkensammlung galten. Er muss nun erleben, wie sein als sicher empfundenes Umfeld mehr und mehr zerbricht. Die Erzählung seiner Kindheit mit ausführlichen, fast tagebuchartigen Eintragungen über seine Erlebnisse nimmt einen ebenso großen Teil wie die politischen Ereignisse ein, deren Rückwirkung auf ihn und seine Familie die Ungeheuerlichkeit der Entwicklungen sichtbar machen und ihn mehr und mehr verstört zurücklassen. Viele der Ereignisse und Geschichtsfolien, wie die zunehmende Ausgrenzung der Juden, Versuche ihrer Unterdrückung und Reaktionen darauf, zeigen Parallelen zu den Entwicklungen in Deutschland. Die Familie Roth, die bisher durch den Versicherungsjob des Vaters ein sicheres Auskommen hat, soll aufgrund seiner Beförderung in eine andere Stadt ziehen. Die Mutter, die in ihrer Kindheit in einer überwiegend nichtjüdischen Umgebung ausgegrenzt wurde, widersetzt sich und die Familie bleibt vorerst in New York. Durch eine zunehmend feindliche Haltung der übrigen Amerikaner, die zum Beispiel dazu führt, dass die Familie Roth auf eine Urlaubsreise nach Washington, in der sich ihre Verbundenheit mit der amerikanischen Demokratie und ihre Tradition zeigt, das Hotel verweigert wird, nachdem sie als Juden enttarnt werden und es zu Feindseligkeiten in einem Restaurant kommt, nehmen die Diskussionen, wie man in dieser Welt leben kann, weiter zu. Charles E. Lindbergh beschließt derweil bei einem Treffen mit dem deutschen Außenminister Ribbentrop in Island einen Nichtangriffspakt. Als Tante Evelyn den großen Bruder Philips mit zu einem Galadinner mit dem Außenminister Nazi-Deutschlands ins Weiße Haus einladen will, kommt es zum Bruch zwischen ihr und der Familie. Als nächstes erreicht die Familie Roth die Aufforderung, im Rahmen eines Umsiedlungsprogrammes, Homestead 42 genannt, nach Kentucky umzuziehen. Als Beförderung der Versicherungsgesellschaft von Philips Vater deklariert, wurden einzig Juden dafür ausgewählt. Walter Winchell, ein zur damaligen Zeit berühmter Radiokommentator und Journalist und erklärter Nazi-Gegner seit 1933, entlarvt im fiktiven Universum Philip Roths diesen Plan als ersten Schritt auf dem Weg der Juden ins Konzentrationslager, in dem diese isoliert werden. Die Familie Roth widersetzt sich, indem der Vater kündigt und ab diesem Zeitpunkt im Gemüsemarkt eines Verwandten arbeitet. Zur Emigration nach Kanada, ein Plan, für den die Mutter Geld zur Seite gelegt hat, kann sich der Vater noch nicht entschließen, auch wenn der Druck, auch durch die offene Bespitzelung durch Regierungsbeamte, in deren Visier Vetter Elvin und der Vater geraten, immer größer wird. Nicht ganz zu Unrecht sieht die Mutter Kanada als einzigen Ausweg. Nicht nur ganz Europa war zu dieser Zeit faschistisch besetzt, auch in den Ländern, die nicht durch Nazi-Deutschland okkupiert oder durch seine Verbündeten unterdrückt wurden, gab es starke faschistische Bestrebungen. Selbst in Großbritannien gab es die faschistische Partei British Union of Fascists unter Führung Oswald Mosleys, der zuvor schon einen Parlamentsplatz gewonnen hatte. Nach den Enthüllungen über die Hintergründe des Umsiedlungsprogramms Homestead 42 wird der Radiomoderator Walter Winchell gefeuert und reagiert mit seiner eigenen Präsidentschaftskampagne, in deren Verlauf es zu antisemitischen Ausschreitungen und Pogromen kommt und Winchell selbst Opfer eines Attentats wird. Einzig das überraschende Ende des Albtraums der amerikanischen Juden und der sich im Brennglas des Buches befindlichen Familie Woff erscheint wenig überzeugend. Nachdem bei der Beerdigung Walter Winchell's Roosevelt zum ersten Mal nach seiner Wahlniederlage in der Öffentlichkeit erscheint und der New Yorker Bürgermeister Fiorello LaGuardia, wie auch alle an der Trauerzeremonie Anwesenden, den Beginn eines öffentlichen Protestes wagen, indem sie Buttons mit der provozierenden Frage »Wo ist Lindbergh?« tragen, verschwindet diese spurlos bei einem Flug. Als Lindbergh verschollen bleibt, folgt eine Verhaftungswelle, bei der unter anderem Rabbi Bengelsdorf als Rabbi Rasputin verfemt wird und der Vizepräsident Burton K. Wheeler übernimmt in einem Putsch die Macht. Er will an der isolationistischen Haltung der USA um jeden Preis festhalten. Interessant ist hier die reale Biografie des aus Montana stammenden demokratischen Senators Burton K. Wheeler. Er war ein erbitterter Gegner der militärischen Unterstützung Großbritanniens und traf sich mit Lindbergh, um Pläne zur Unterstützung und Förderung der isolationistischen Haltung der USA zu gestalten. Im Senat verteidigte er Lindbergh gegen Kritiker und verbreitete übers Radio einen 8-Punkte-Friedensplan für Verhandlungen mit Hitler. Burton K. Wheeler enthüllte vorzeitig und öffentlich den Plan, US-Truppen nach Island zu senden und spielte der Chicago Tribune geheime Dokumente zu, die das Verhalten der USA im Falle eines Kriegseintritts enthüllten. Die Frau Lindberghs entzieht sich ihrer Verhaftung und fordert die Amerikaner auf, die Gefolgschaft zu verweigern. Bei der nächsten Präsidentschaftswahl wird Roosevelt wiedergewählt, die USA geben ihre Neutralität auf. Was tatsächlich mit Lindbergh geschehen sei, und was die Gründe hinter dem fiktiven Geschichtsablauf sind, lässt Philip Roth seine fiktive Tante Evelyn, die sich in den Kreisen des Weißen Hauses bewegt hatte, als Gerücht erzählen. Demnach war Lindberghs Sohn nach seiner Entführung nicht umgebracht, sondern nach Deutschland gebracht worden. All seine Bestrebungen und Äußerungen wären demnach als Erpressung durch die Nazis zu verstehen gewesen. Philip Roth wendet sich mit diesem Ende abrupt von der beklemmenden und als reale Möglichkeit des Geschichtsverlaufs empfundenen Schilderung ab, indem er die Verantwortlichen hinter seiner Dystopie nach Deutschland zurückverweist, so als ob er den Schrecken seiner eigenen Geschichte nicht aushält. Dies steht im starken Gegensatz zu den im Anhang des Buches veröffentlichten realen Lebensläufe der handelnden Personen und einiger Reden von Charles E. Lindbergh, die zeigen, in welchem Maße die im Buche verwendeten Zitate und Geschehnisse tatsächlich stattfanden oder die tatsächliche Grundhaltung ihrer Protagonisten spiegeln und dass eine derartige Entwicklung stärker vorstellbar gewesen wäre, als dies im heutigen Bewusstsein verankert ist. Philip Roths The Plot Against America sei hiermit jede und jedem ans Herz und auf den Büchertisch gelegt.
Thank you. On the way home from work, a couple of weeks later, my father stopped off at the Newsreel Theatre to catch the filmed coverage of the von Ribbentrop dinner. It was then that he learned from Shep C. Tirschwell, whom he visited up in his booth after the show, that on the 1st of June, his old boyhood friend was leaving for Winnipeg with his wife, his three children, his mother, and his wife's elderly parents. Representatives of Winnipeg's small Jewish community had helped Mr. Tirschwell to find work as a projectionist at a neighborhood movie house there, and had located the apartments for the entire family in a modest Jewish neighborhood, much like our own. The Canadians had also arranged a low-interest loan to pay for the Tirschwell's move from America and to assist with the support of the in-laws until Mrs. Tirschwell found a job in Winnipeg that would enable her to cover her parents' living expenses. Mr. Tirschwell told my father that he hated parting from his native city and his dear old friends, and that of course he regretted leaving his one-of-a-kind job at Newark's most important theater. There was much to leave and much to lose. But he was convinced by all of the raw, unedited film he had been watching for the past several years, from newsreel crews working around the world, that the secret side of the pact reached in Iceland between Lindbergh and Hitler in 1941, provided for Hitler first to defeat the Soviet Union, then to invade and conquer England, and only after that, and after the Japanese had overrun China, India, and Australia, thus completing the creation of their new order in Greater East Asia, for America's president to establish the American Fascist New Order, a totalitarian dictatorship modeled on Hitler's that would set the stage for the last great continental struggle, the German invasion, conquest, and Nazification of South America. 2 years down the line, with Hitler's swastika flying from London's Houses of Parliament, the rising sun flying over Sydney, New Delhi, and Peking, and Lindbergh having been elected to the presidency for another 4 years, the U.S. border with Canada would be closed, diplomatic relations between the two countries would be severed, and so as to focus Americans on the grave internal danger that necessitated the curtailment of their constitutional rights, the onslaught would begin en masse against America's 4.5 million Jews. In the wake of von Ribbentrop's Washington visit, and the triumph it represented for the most dangerous of Lindbergh's American supporters, this was Mr. Tirschwell's forecast. And it was so much more pessimistic than anything my father was predicting that he decided not to repeat it to us, or when he got home from the Newsreel Theater for dinner early that evening, to say anything about the Tirschwell's imminent departure, certain that the news would terrify me, rile Sandy, and set my mother clamoring to emigrate at once. Since Lindbergh's inauguration 1.5 years earlier, there were estimated to be only 200 to 300 Jewish families who had taken up permanent residence in the Haven of Canada. The Tirschwells were the first such fugitives that my father knew personally, and learning of their decision had left him shaken. And then there was the shock of seeing on film the Nazi von Ribbentrop and his wife warmly greeted on the White House portico by the President and Mrs. Lindbergh. And the shock of seeing all the prominent guests stepping from their limousines and smiling with anticipation at the prospect of dining and dancing in von Ribbentrop's presence. And among the guests, seemingly no less thrilled than the others by the disgusting occasion, Rabbi Lionel Bingelsdorf and Miss Evelyn Finkel. "I could not believe it," my father said. "The smile on her face is a mile wide. And the husband-to-be, he looks like he thinks the dinner is for him. You should see this man, nodding at everyone as if he actually mattered." "But why did you go?" my mother asked him. "When it was bound to upset you like this." "I went," he told her, "because every day I ask myself the same question. How can this be happening in America? How can people like these be in charge of our country? And if I didn't see it with my own eyes, I think I was having a hallucination.
Was wir sonst noch lesen, behandelt heute Bücher von Terry Goodkind, Neil Gaiman, Michael Connelly, John Scalzi und Josh Bezell. Der Nachfolger des hier vor einigen Monaten ausführlich besprochenen American Gods vom Briten Neil Gaiman heißt Anansi Boys, wobei es insofern eher ein Spin-off ist, als dass wir diesmal nicht auf den Straßen der US of A unterwegs sind, als uns vielmehr in einem London wie aus einem Douglas Adams Roman gerissen wiederfinden. Good News, denkt man, wenn man jemandem zutraut, den Platz des viel zu früh verstorbenen Per Anhalter durch die Galaxis Autors einzunehmen, dann ist es wohl der ehemalige BBC-TV-Serienschreiber Gaiman. Anansi Boys fängt auch sehr vielversprechend an mit den von Fans so geliebten Adamschen Weltbeobachtungen und seltsamen Unmöglichkeiten aus Douglas Adams' Galaxy. Leider verliert sich Gaiman sehr schnell im allzu wilden Kopieren der Fantasieausbrüche des schriftstellerischen Vorbildes und scheitert daran, dass er einfach nicht ganz so funny ist wie Adams. Nach einigen Seiten gähnt man und nach einem Drittel legt man das Buch weg. Ich zumindest. Anansi Boys von Neil Gaiman, bedingt zu empfehlen für Douglas Adams-Fans.
Goldman's War von John Scalzi. Das Erstlingswerk von John Scalzi, der inzwischen auch Fortsetzungen der Geschichte veröffentlicht hat, steht in der Science-Fiction-Tradition von Robert E. Heinlein. Protagonist des Buches ist der 75-jährige John Perry, dessen von ihm sehr geliebte Frau schon Jahre tot ist und der sich vor dem Dahinsiechen in langer Krankheit fürchtet. Einziger und überraschend oft durch Anwärter auf die geriatrische Abteilung gewählter Ausweg ist die freiwillige Meldung zu den außerplanetarischen Truppen, da die Kolonien nur in den und überbevölkerten Staaten offen stehen. Und mit seinem 75. Geburtstag hat John Perry endlich das Mindestalter erreicht. nach der Unterzeichnung von Geheimhaltungspapieren, niemand auf der Erde weiß, wie eine derartige Armee aussieht und funktionieren soll, reist sie mit anderen Freiwilligen ins All. Neben einigen vorhersehbaren Ereignissen, Protagonisten erhalten neue Körper und den unvermeidlichen Computer eingepflanzt, die Truppen kämpfen mit Außerirdischen, hat John Scalzi genug Ideen, um auch die mit dem Metier vertrauten Leser ab und zu überraschen. Oldman's War von John Scalzi ist ein unterhaltsamer Page-Turner, der bisher nur im Englischen vorliegt.
Wer im Sommerurlaub so richtig abschalten will, der liest einen dicken, fetten Fantasy-Schinken. Hier The Spirit of Truth von Terry Goodkind. Der erste Band überrascht mit einigen wirklichen Ungewöhnlichkeiten, dem dezenten Auftauchen von in Anführungsstrichen modernen Problemen wie Umweltschutz, Gleichberechtigung und Rassenproblemen zum Beispiel und einigen Kapiteln mit physischer und vor allem psychischer Folter, die in ihrer kinderungeeigneten psychologischen Tiefe sehr gut auch in einem Bret Easton Ellis, einem Thomas Harris oder einem James Ellroy auftauchen könnten. Spätestens beim dritten der bisher 11 800 Seiten Bände der Serie ist Sword of Truth dann aber doch auf dem Weg zur Fantasy-Einheitsware. Mit der zurzeit im amerikanischen TV laufenden Serie hat das Buch übrigens nur den Namen im Lizenzvertrag gemein. Die komplette Simple Mind-Plattheit der TV-Show wäre eine Beleidigung für zwei Drittel aller modernen Fantasy-Bücher und für das moralische recht komplexe des Sword of Truth erst recht. Sword of Truth von Terry Goodkind, auch auf Deutsch als Schwert der Wahrheit erschienen, sehr zu empfehlen für den Genrefreund.
Beat the Reaper von Josh Bissell. Von Herrn Falschgolds ausführlicher und überschwänglicher Rezension Josh Bissells von der New York Times als eines der besten neuen Bücher des letzten Jahres gefeierten Erstlingswerkes Beat the Reaper zum Lesen verleitet, verlebte ich mit der in die Tageslänge eines Assistenzarztes eines New Yorker Krankenhauses mit Rückblenden in seine kriminelle, gewalttätige Vergangenheit gequetschte Erzählung 4,5 äußerst unterhaltsame Stunden, in denen die Geschichte fast parallel als Film vor meinem geistigen Auge mitlief und absurde Einfälle und böse Witze einander jagten. Stoff für Quentin Tarantino oder von mir aus auch Guy Ritchie wird die Erzählung vielleicht auch bald in übersetzter Form vorliegen. Bis dahin bleibt die recht leicht zu lesende englische Ausgabe absolute Empfehlung der Redaktion von Studio B.
The Lincoln Lawyer von Michael Connelly, ein klassischer Anwaltskrimi irgendwo zwischen Boston Legal und Philip Marlowe, kam uns unter in einem Test des neuen E-Book-Readers Kindle im New Yorker, wo er als Beispiel herhielt, dass es bei allen Stärken und Schwächen der derzeitig am Markt belesbaren Geräte am Ende auf das Buch ankommt, was man liest. Und wenn das nur spannend genug ist, dann liest man es, wo man geht und steht. Genau diese Eigenschaft kann man dem Lincoln Lawyer bestätigen. Der Ich-Erzähler Michael Holler ist Strafverteidiger in Los Angeles und vertritt die Philosophie, dass noch der größte Verbrecher einen guten Verteidiger verdient, wenn er genug zahlt, und ist dabei doch nicht hart genug, sein immenses Geschick beim Ausnützen von Lücken im Strafgesetz nicht ab und an mal pro bono zu vergeben. Aber zumindest zu Anfang noch ist die Hauptsache das, wie er es geschickt demonstriert, Mr. Green im Zeugenstand auftaucht.
My job now was to take the case to trial and elicit testimony from the deputies and pilot as to the altitude they were flying when they went over the ranch. If they told the truth, I had them. If they lied, I had them. I don't relish the idea of embarrassing law enforcement officers in open court, but my hope was that they would lie. If a jury sees a cop lie on the witness stand, then the case might as well end right there. You don't have to appeal a non-guilty verdict. The state has no comebacks from a non-guilty verdict. Either way, I was confident I had a winner. We just had to get to trial, and there was only one thing holding us back. That was what I needed to talk to Casey about before the judge took the bench and called the case. My client sauntered over to the corner of the pen and didn't offer a hello. I didn't either. He knew what I wanted. We'd had this conversation before. "Harold, this is calendar call," I said. "This is when I tell the judge if we're ready to go to trial. I already know the state's ready, so today's about us." "So?" "So there's a problem. Last time we were here, you told me I'd be getting some money. But here we are, Harold, and no money." "Don't worry, I have your money." "That's why I am worried. You have my money. I don't have my money." "It's coming. I talked to my boys yesterday. It's coming." "You said that last time, too. I don't work for free, Harold. The expert I had go over the photos doesn't work for free either. Your retainer is long gone. I want some more money, or you're going to have to get yourself a new lawyer. A public defender." "No PD, man. I want you." "Well, I got expenses and I gotta eat. You know what my nut is each week just to pay for the Yellow Pages? Take a guess." Casey said nothing. "$1,000. Averages out $1,000 a week just to keep my ad in there, and that's before I eat or pay the mortgage or the child support or put gas in the Lincoln. I'm not doing this on a promise, Harold. I work on green inspiration." Casey seemed unimpressed. "I check around," he said. "You can't just quit on me. Not now. The judge won't let you." A hush fell over the courtroom as the judge stepped out of the door to his chambers and took the two steps up to the bench. The bailiff called the courtroom to order. It was showtime. I just looked at Casey for a long moment and stepped away. He had an amateur jailhouse knowledge of the law and how it worked. He knew more than most, but he was still in for a surprise. I took a seat against the rail behind the defendant's table. The first case called was a bail reconsideration that was handled quickly. Then the clerk called the case of California versus Casey, and I stepped up to the table. "Michael Holler for the defense," I said. The prosecutor announced his presence as well. He was a young guy named Victor DeVries. He had no idea what was going to hit him when we got to trial. Judge Orton Powell made the usual inquiries about whether a last-minute disposition in the case was possible. Every judge had an overflowing calendar and an overriding mandate to clear cases through disposition. The last thing any judge wanted to hear was that there was no hope of agreement and that a trial was inevitable. But Powell took the bad news from DeVries and me in stride and asked if we were ready to schedule the trial for later in the week. DeVries said yes. I said no. "Your Honor," I said, "I would like to carry this over until next week, if possible." "What is the cause of your delay, Mr. Holler?" the judge asked impatiently. "The prosecution is ready, and I want to dispose of this case." "I want to dispose of it as well, Your Honor, but the defense is having trouble locating a witness who will be necessary in our case." "An indispensable witness, Your Honor. I think a one-week carryover should be sufficient. By next week, we should be ready to go forward." As expected, DeVries objected to the delay. "Your Honor, this is the first the state has heard about a missing witness. Mr. Holler has had almost 3 months to locate his witnesses. He's the one who wanted the speedy trial, and now he wants to wait. I think this is just a delay tactic because he's facing a case that..." "You can hold on to the rest of that for the jury, Mr. DeVries," the judge said. "Mr. Holler, you think 1 week will solve your problem?" "Yes, Your Honor." "Okay. We'll see you and Mr. Casey next Monday, and you will be ready to go. Is that understood?" "Yes, Your Honor. Thank you." The clerk called the next case, and I stepped away from the defense table. I watched a deputy lead my client out of the pen. Casey glanced back at me, a look on his face that seemed to be equal parts anger and confusion. I went over to Rinaldo Rodriguez and asked if I could be allowed back into the holding area to further confer with my client. It was a professional courtesy allowed to most of the regulars. Rodriguez got up, unlocked a door behind his desk, and ushered me through. I made sure to thank him by his correct name. Casey was in a holding cell with one other defendant, the man whose case had been called ahead of his in the courtroom. The cell was large and had benches running along three sides. The bad thing about getting your case called early in the courtroom is that after the hearing, you have to sit in this cage until it fills up with enough people to run a full bus back to the county jail. Casey came right up to the bars to speak to me. "What witness were you talking about in there?" he demanded. "Mr. Green," I said. "Mr. Green is all we need for this case to go forward." Casey's face contorted in anger. I tried to cut him off at the pass. "Look, Harold, I know you want to move this along and get to the trial and then the appeal, but you've got to pay the freight along the way. I know from long, hard experience that it does me no good to chase people for money after the horse is out of the barn. You want to play now? Then you pay now." I nodded and was about to turn back to the door that led to freedom, but then I spoke to him again. "And don't think the judge in there didn't know what was going on," I said. "You got a young prosecutor who's wet behind the ears and doesn't have to worry about where his next paycheck's coming from. But Orton Powell spent a lot of years in the defense bar before he got to the bench. He knows about chasing indispensable witnesses like Mr. Green, and he probably won't look too kindly upon a defendant who doesn't pay his lawyer." I gave him the wink. "Harold, if I want off the case, I'll get off. But what I'd rather do is come in here next Monday and stand up out there and tell him we found our witness and we are ready to go. You understand?" Casey didn't say anything at first. He walked to the far side of the cell and sat down on the bench. He didn't look at me when he finally spoke. "As soon as I get to a phone," he said. "Sounds good, Harold. I'll tell one of the deputies you have to make a phone call. Make the call, then sit tight and I'll see you next week. We'll get this thing going." I headed back to the door, my steps quick. I hate being inside a jail. I'm not sure why. I guess it's because sometimes the line seems so thin. The line between being a criminal attorney and a criminal attorney. Sometimes I'm not sure which side of the bars I'm on. To me, it's always a dead-bang miracle that I get to walk out the way I walked in.
Doch ist dies nur der Beginn der Handlung, die hier nicht im Ansatz verraten wird, schon weil meine Kollegin Irmgard Lumpini noch nicht dazugekommen ist, das Werk zu verschlingen. The Lincoln Lawyer von Michael Connelly ist übrigens der erste Band aus einer geplanten Reihe mit dem Strafverteidiger Michael Haller als Hauptheld. Ich sage Spitze. Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es lasen Ray McCrory aus The Plot Against America und Elizabeth Stark aus The Lincoln Lawyer. Miss Stark hat übrigens eine neue Show auf diesem Sender, The Sold Out Show, am kommenden Samstag um 12 Uhr. Wir legen diese allen Hörerinnen und Hörern aufs Wärmste ans Herz. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 8. Oktober 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studioB.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.